ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nach Leipzig, zu einem Museumsbesuch sind Sie jetzt eingeladen ins Grassi-Museum für angewandte Kunst, das 2024 150. Geburtstag feiert. Es gehört übrigens zu den 23 national bedeutsamen Kultureinrichtungen in Ostdeutschland, die auf der sogenannten blauen Liste stehen und als kulturelle Leuchttürme gelten. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Schauen wir jetzt an diesem 6. Mai nach Leipzig aus gutem Grund, denn einem 150-Jährigen gilt es zu gratulieren, dem Leipziger Grassi-Museum für angewandte Kunst, und mit dessen Direktor, mit Dr. Olaf Thormann, bin ich jetzt im Internet verbunden. Zunächst schönen guten Abend, Herr Thormann.
Guten Abend, Herr Berger.
150 Jahre, das ist schon eine gewaltige Zeit. Es ist ja, wenn man sich das im Grunde genommen anschaut, das Museum, das von dem, was es dem Publikum präsentiert, eigentlich dem Leben am nächsten ist. Angewandte Kunst. Was begegnet uns da alles?
Tatsächlich, wie der Name angewandte Kunst vielleicht mehr andeutet als aussagt, das ist ein etwas sperriger Begriff, sind es Objekte, die mit dem Leben, mit dem täglichen Leben zu tun hat. Wir zeigen Leuchter, Trinkgefäße, Schenkgefäße, Möbel. Und nun könnte man meinen, die müssen immer alle utilitaristisch sein, einen Nutzzweck erfüllen. Dem ist nicht ganz so. Es gibt auch viele Objekte, die wir in unseren Sammlungen verwahren. Da ist der Genuss für das Auge programmiert. Nicht jede Vase muss Blumen aufnehmen und nicht in jeden Stuhl muss man sich setzen können. Die Grenzen zwischen angewandter und freier Kunst sind fließend. Und deswegen haben wir auch in jüngster Zeit verstärkt immer wieder auch bildende Kunst in unsere Sammlung aufgenommen, um klarzumachen, dass eigentlich im Reich der Kunst es wenig Barrieren und wenig Grenzen gibt. Und wenn man schaut, wer sind denn die Entwerfer, dann merkt man auch sehr schnell, dass die sich nicht so gerne in irgendwelche Schubladen packen lassen, sondern dass sie sehr komplex denken.
Was zeichnet das Grassi-Museum aus in Leipzig?
Einmal ist es tatsächlich so, dass wir unter den deutschen Museen dieser Couleur das zweitälteste sind nach dem Berliner. Wir haben also wirklich eine lange Geschichte und die hat sich ein bisschen gewandelt. Am Anfang war das eine Vorbildersammlung. Man wollte die Wirtschaft stützen mit guten Mustern, mit guten Vorlagen. Und dann kommt der Kunstaspekt mehr und mehr dazu, die Einflussnahme auf die Produktgestaltung, auf das lebendige Kunsthandwerk. Das Leipziger Grassi-Museum hat bereits 1900 auf der Weltausstellung aktuelle Kunst gekauft. 1920 folgt die Gründung der Grassi-Messe. Und das ist nicht schlechthin eine Ausstellung, sondern das war Einflussnahme auf die Gegenwartsproduktion. Da wurden Maßstäbe gesetzt, eine Tradition, die wir fortführen, bis heute fortführen. Und diese lebendige Verbindung zur Kunst der Gegenwart, das ist ein ganz besonderes Charakteristikum des Grassi-Museums. Das ist übrigens bei unserer aktuellen Ausstellung mit Robert Wilson sehr, sehr gut zu sehen.
Darauf kommen wir garantiert gleich zu sprechen, weil das natürlich auch also eine Überraschung par excellence ist, wen Sie da gewonnen haben für eine der Jubiläumsausstellungen. Ich will aber gern nochmal zurückfragen, seit wann heißt es eigentlich Grassi-Museum und warum?
Es heißt Grassi-Museum, weil der Leipziger Kaufmann und Bankier Franz Dominik Grassi bei seinem Tod 1880 der Stadt Leipzig ein immenses Vermögen hinterlassen hat. Und dieses Vermögen hat die Stadt unter anderem befähigt, ein erstes Museumsgebäude für das damalige Kunstgewerbemuseum und für das Völkerkundemuseum zu bauen. Beide waren zum Zeitpunkt ihrer Gründung vereinsgetragen, aus der Bürgerschaft heraus etabliert also. Und dieses Museumsgebäude, was sehr schön war, 1892 bis 1896 errichtet, war leider von vornherein zu klein, sodass schon 4 Jahre nach Erstellung der Kampf um einen neuen Bauplatz losging. Und es hat dann noch ein Vierteljahrhundert gedauert, bis am Johannesplatz die Bauarbeiten für das neue Grassi-Museum, in dem wir nach wie vor beheimatet sind, beginnen konnten. Aber der Name des Geldgebers, der bezeichnet also nach wie vor die Gebäudehülle, wenngleich wir hinzufügen müssen, es sind drei Museen, die sich das Dach des Grassi-Museums teilen. Neben unserem Museum für angewandte Kunst ist es das Museum für Völkerkunde, das zu den SKD gehört, und das Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig.
Sie sind ja, wenn man so will, mit dem aktuellen Standort eigentlich nur einen Steinwurf vom Zentrum der Stadt entfernt, vom Augustusplatz, sind kaum 5 Minuten bis dahin zu laufen. Ich habe gesehen, im letzten Jahr hatten Sie nahezu 100.000 Besucher. Also es ist eigentlich alles gut angerichtet für dieses Jubiläum, für eine Geburtstagsparty.
Das kann man so sagen. Also unsere Besucherzahlen sind, abgesehen von den 1,5 Jahren Corona-Knick, im stetigen Steigen begriffen. Wir haben eine gute und hohe internationale Reputation. Viele Gäste kommen aus dem Ausland. Und das Schöne ist, dass eben der Gedanke des aus dem Bürgerengagement getragenen Museums bis heute vorhält, beziehungsweise sehr viel neue Fahrt gewonnen hat. Also wir bekommen einen Großteil der Zuwächse als Stiftung und Schenkung von Menschen aus der Region oder aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland.
Was sind eigentlich so Ihre Highlights? Was ist das, wo Olaf Thormann sagt, das bekommen Sie tatsächlich hier nur in Leipzig im Grassi-Museum für angewandte Kunst zu sehen?
Na, ich glaube, wir haben ein Konzept von unseren Vorgängern geerbt, das einen hohen inneren Wert verkörpert. Das ist ein enzyklopädischer Ansatz. Das Museum hat über die Zeiten und über die Materialgruppen hinweg gesammelt. Und es gibt gar nicht mehr so viele Museen in dieser Art, wo sie eine Zeitreise durch die Kunstgeschichte unternehmen können, die in der Antike startet und in der unmittelbaren Gegenwart beginnt. Wenn man also eine Vorstellung haben will, was ist die Kunst des Mittelalters in Sachsen, was ist Rokoko, was ist Klassizismus, dann sind sie bei uns richtig aufgehoben. Aber wir zeigen eben auch aktuelle Projekte, die Grassi-Messe mit hoher internationaler Beteiligung. Wir zeigen bestandserschließende Ausstellungen, aber auch experimentelles. Und in dieser Mischung von sehr, sehr unterschiedlichen Ansätzen finden wir auch unser Profil wiedergespiegelt.
Ja, ich glaube, wir können den Zeitstrahl 3000 Jahre zurückverfolgen. Hat sich eigentlich der Anspruch der Menschen an die Dinge, die sie tagtäglich nutzen, ob das jetzt Sitzmöbel sind, Gebrauchsgegenstände, Kleidung, hat sich der Anspruch an sich als solcher in den 3000 Jahren völlig revolutioniert?
Ach, es kommt natürlich immer etwas dazu, aber es ist erstaunlich, wenn man sieht, was beispielsweise 2000 Jahre vor Christi bis ins hohe Mittelalter an Gefäßformen entstanden ist. Und wenn man dann mal daneben stellt, was sind ganz aktuelle Gefäßformen, wie über die Jahrhunderte, über die Zeitensprünge hinaus vieles korrespondiert. Und solche kleinen Zeitsprünge, die leisten wir uns gelegentlich, um klarzumachen, dass vieles auch ein Kontinuum hat. Aber nichtdestotrotz, es gibt natürlich zu allen Zeiten auch Dinge, die hinzukommen, die neu entdeckt werden. Und aus diesem Grunde unter anderem wird es in unserem Jubiläumsjahr eine Ausstellung geben, die zwei unserer Kolleginnen vorbereiten, die heißt Zukünfte. Da geht es um neue Materialien in der Kunst, um neue Philosophien. Also ein Stillstand oder ein nur Reflektieren, das gibt es natürlich nicht. Es geht immer auch nach vorn voran.
Wir erleben ja im Augenblick eine ganz, ganz starke Rückbesinnung, egal in welchen Lebensbereich wir schauen, auf natürliche Ressourcen. Und natürlich sind die natürlichen Ressourcen auch der Ausgangspunkt für das Schaffen von Tischen, von Stühlen, von Gebrauchsgegenständen. Inwiefern ist diese Rückbesinnung auf die natürlichen Ressourcen neu?
Ich glaube nicht, dass die neu ist. Sie prägt eigentlich die Historie. Wir haben, wenn man auf die Geschichte schaut, immer einen Umgang mit natürlichen Ressourcen gehabt. Der ist vielleicht im 20. Jahrhundert ein bisschen in Turbulenzen gekommen. Da gibt es auf einmal Kunststoffe, da gibt es andere Dinge und es gibt vielleicht auch einen Pluralismus, der zu einem stärkeren Drehen am Rad führt. Aber das, was jetzt passiert, dass man sich fragt, was kann nachhaltig, was kann mit natürlichen Rohstoffen gemacht werden, Das hat eigentlich die größte Zeit in der Geschichte dieser Dinge das Sagen bestimmt. Und insofern finde ich, ist es auch ein ganz natürlicher Weg, dass wir irgendwo ein bisschen mehr geerdet werden wieder.
Drückt sich das eigentlich auch im Museum selbst aus? Man hört jetzt immer wieder, also auch von den Theatern oder auch aus der Filmbranche und selbstverständlich auch aus der Museumsbranche, dass man immer stärker versucht, wie man eben bestimmte Materialien, die man schon mal für eine Ausstellung verwendet hat, wiederverwendet, also sprich schonend mit den Ressourcen umgeht.
Ja, absolut. Also auch da gibt es einen Brückenschlag zwischen den Systemen. In den Zeiten der DDR haben unsere Vorgänger jedes Brett 7-mal verwendet. Und wir bemühen uns natürlich auch, das Equipment von Ausstellungen, Holzwerkstoffe und so weiter, so lang als möglich wieder in Kreisläufe einzubringen. Also das ist etwas, was einfach auch unter dem Stichwort von CO2-Bilanz und sowas eine große Rolle spielt. Wir sind dabei, mithilfe des Bundes unsere Beleuchtungssysteme umzustellen. Da sind wir schon sehr weit gekommen. Wir hatten bei Eröffnung nach der Sanierung sehr viel Halogenstrahler. Das waren alles kleine Heizkraftwerke unter der Decke. Jetzt haben wir eine leistungsfähige, für die Objekte gute LED-Beleuchtung in vielen Bereichen bereits, haben damit auch unseren Energieverbrauch wirklich relevant gesenkt. Das sind also wirklich Fragen, die sozusagen gesamtgesellschaftlich relevant sind, die sich auch im Museumsalltag widerspiegeln. Und nicht nur in der äußeren Hülle, sondern das beschäftigt uns auch bei der Auswahl von Objekten, die wir beispielsweise in Designsammlungen aufnehmen oder so etwas. Was nehmen wir in das Archiv unserer Moderne ein? Was ist Ausdruck unserer Zeit?
Eine erste Jubiläumsausstellung ist dem Stuhl, dem Sessel gewidmet, The Chair and You. Und kuratiert wurde diese Ausstellung vom amerikanischen Regisseur Robert Wilson. Was ist dessen Verbindung zu Sitzmöbeln?
Robert Wilson ist ja ein Allround-Künstler. Er hat Architektur studiert, hat auch Malerei studiert, ist aber sehr früh als Theaterregisseur, als Bühnenbildner in Erscheinung getreten, hat ja weltweit mit bekannten Schriftstellern, Dramaturgen wie Heiner Müller, mit Musikern wie Philip Glass oder Lou Reed und Tom Waits zusammengearbeitet. Und er hat einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und dazu gehört eben auch das Kreieren eigener Sitzmöbel, das spielt bei ihm schon lange eine Rolle. Es gab auch Ausstellungen seiner Stühle. Und im speziellen Fall ist es so, dass er mit einer Genfer Familie, Barbier Müller, bekannt war. Und ein Angehöriger dieser Familie, Thierry Barbier Müller, hat eine bedeutende Sammlung von Stuhlikonen der Moderne zusammengetragen. Stühle seit den 60er Jahren. Und da trafen sich gewissermaßen Robert Wilsons eigene Vorlieben mit dem Potenzial dieser Sammlung. Und nun passiert aber etwas, was die Ausstellung eigentlich zu dem macht, was sie ist. Wilson geht eben nicht vom einzelnen Stuhl aus. Es ist keine reine Designausstellung, wo man den Stuhl als solchen zeigt, sondern er inszeniert sie wie eine Oper. Sie finden also Räume, die von einer Gesamtatmosphäre, von einem Charakter, von Licht, Ton von einer Atmosphäre geprägt sind. Und das gibt einen Dark Space, ein Medium Space, ein Kaleidoskop und ein Bright Space. Und in diesen Räumen kommunizieren die Sitzmöbel miteinander. Sie beginnen auf einmal zu tanzen oder miteinander zu sprechen. Und dieses immersive Erlebnis, das ist etwas, was diese Ausstellung so wunderbar macht. Man geht nicht von Beschriftungsschild zu Beschriftungsschild und liest, oh, das ist der Stuhl von so und so. Diese Informationen enthalten wir natürlich nicht vor. Die bekommt man in einem Begleitheft auch mit serviert. Aber dieses ganzheitliche Erleben und das in einer ganz eindrücklichen Form, das ist das, was die Weltklasse von Robert Wilson ausmacht. Und da kann ich nur wirklich Werbetrommel rühren für diese Ausstellung. Das ist etwas, was man nicht alle Tage sieht.
Auch musikalisch inszeniert? Also werde ich sozusagen wie eine Sinfonie der Stühle hören?
Ja, das werden Sie. Jeder Raum hat seine eigene Musik. Man taucht ein in diese Musik. Und Wilson hat die spezifischen Soundtracks sehr, sehr genau ausgewählt. Es gibt auch einen Raum, wo seine eigene Stimme dann zu hören ist, überlagernd. Wer jemals eine Theateraufführung von Robert Wilson gesehen hat, begreift, wie zwischen der Bühneninszenierung und der Ausstellungsinszenierung dann die Grenzen fließend werden.
Aber zurück zu den Stühlen. Im Grunde genommen ist es ja so, also wahrscheinlich seit Jahrtausenden, da gehören nun mal vier Beine dazu, eine Sitzfläche und in aller Regel eine Lehne. Und trotzdem staunt man über die Vielfältigkeit, die sich immer wieder Designer für Stühle, für Sitzgelegenheiten einfallen lassen. Liegt das einfach daran, ja, weil es im Grunde genommen in unserem Alltag mit das wichtigste Möbelstück ist, das es gibt?
Ja, das glaube ich schon. Der Sessel und der Stuhl sind etwas, was mit dem menschlichen Körperbau ja eng verbunden ist. Das passt irgendwo, da muss für jeden passen. Und es gibt tausend Gelegenheiten, wie man sitzen kann. Gerade aufrecht am Esstisch vielleicht, beim Arbeitstisch sitzt man anders als in einem Sessel, wo man chillen will. Und allein dadurch in der Anpassung an die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Sitzens macht sich schon das Spektrum fest, was Sitzen bedeuten kann. Und es kommt etwas anderes dazu. Der Stuhl, der Sessel sind zugleich Plastiken im Raum. Und das ist etwas, was die Fantasie jedes Künstlers, jedes Designers immer wieder befeuert. Und so ist das eben auch in der Ausstellung und in der Sammlung von Thierry Barbier-Müller. Es gibt Stühle, da können Sie wunderbar sitzen, die sind funktional durchgehört. Und die anderen sind eher für den Gebrauch fürs Auge. Die beflügeln die Fantasie. Da muss ich nicht unbedingt drauf sitzen, aber sie machen Freude, sie beflügeln einen und unterstützen eigentlich im Kopf diese Idee des Sitzens oder was Sitzen bedeuten kann. Und dass es eben nicht nur eine reine Funktion ist, sondern der Übergang zwischen geistigen und rein utilitaristischen, das ist ein ganz weites Feld. Und ich glaube, das macht die Ausstellung nochmal sehr stark bewusst.
Kann ich mit einem Augenzwinkern sagen, zeige mir deinen Stuhl und ich weiß, wer du bist?
Ja, so ungefähr. Und wenn Sie bei uns ins Foyer kommen, da gibt es auch eine kleine Anekdote, die will ich nicht vorenthalten. Da finden Sie einen Zweisitzer und einen Einsitzersessel von Rudolf Horn. Rudolf Horn ist eine Leipziger Designlegende. Und Mitte der 60er Jahre hat sich Rudolf Horn mal in einem Barcelona-Share von Ludwig Mies van der Rohe bei uns im Museum in einen unbeobachteten Moment reingesetzt. Das durfte er eigentlich nicht, hat es aber trotzdem gemacht, weil Mies van der Rohe für ihn so eine große Lichtgestalt der Moderne war. Und da passierte eins, dass er enttäuscht war. Der wunderbare Barcelona-Share, den Sie alle kennen, in vielen Hotellobbys und Banken und sonst wo steht, der ist nämlich in seinen Sitzeigenschaften nicht für jeden gleichermaßen gut. Und da passierte etwas, dass Horn gesagt hat, ich kann das besser. Und er hat einen eigenen an dem Barcelona-Share geschulten oder orientierten Stuhl entworfen, der dann Ende der 60er Jahre in einer kleinen Auflage auf den Markt kommt. Und wenn Sie heute ins Grassi-Museum kommen, dürfen Sie den als Besucher und Besuchender nutzen. Und Sie haben den Barcelona-Share in einer frühen Ausfertigung von 1929, da gibt es weltweit nur wenige bei uns in der Ausstellung, Rudolf Horn, auch als nutzfähigen Stuhl im Foyer.
Eine Frage nur noch, Herr Thormann. Ich habe mich neulich mit einer Regisseurin unterhalten und die sagte mir, gerade für die Requisite ist es oft wichtig, beim Museen nachzufragen, ob sie vielleicht den einen oder anderen Gegenstand ausleihen können. Bekommt das Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig auch immer mal wieder eine Anfrage für Filmdrehs?
Das war in der Vergangenheit häufiger der Fall. Wir haben das ein bisschen eingedämmt, weil wir sind ja auch Bewahrer der Gegenstände. Und wenn man das vertreten kann, im Einzelfall mag das gehen. Die Regel ist es allerdings nicht. Und es sind allerdings auch schon manche Filmaufnahmen mit der Kulisse des Museums entstanden. Also es gibt keine Berührungsängste. Aber direkt ein Filmausstatter, das sind wir eigentlich in der Regel dann doch nicht.
Also nur im Ausnahmefall.
Im Ausnahmefall, ja.
Also dann fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Ab Mittwoch, ab 8. Mai ist die neue Sonderausstellung A Chair and You aus Anlass auch des 150-jährigen Jubiläums des Leipziger Grassi-Museums für angewandte Kunst zu besuchen. Aufgefallen hat darüber gesprochen mit dem Direktor des Museums, mit Dr. Olaf Thormann. Herzlichen Dank und guten Abend und natürlich viele, 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 viele Besucher wünschen wir Ihnen.
Vielen Dank. Danke. Berger.
Soweit der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen mit Olaf Thormann, dem Direktor des Leipziger Grassi-Museums für angewandte Kunst. Den Aufgefallen-Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch empfohlen, der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen, ebenfalls in der ARD-Audiothek.
Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.